Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biester herzlich willkommen an einem Tag, der uns alle nachdenklich macht. Die Taten von Hanau mit 9 Toten haben das ganze Land erschüttert und uns den Tag über diskutieren lassen, wie es zu dieser, so sieht es ja aus, Verbindung von Verschwörungstheorien und Rassismus kommt. Das ist ja auch möglicherweise nicht das erste Mal. Gleich dazu ein Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Tanjef Schulz. Zuerst aber nach Berlin bei Kultur heute. In knapp 2 Stunden wird die 70. Berlinale eröffnet, die Jubiläumsausgabe der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Unter der neuen Leitung von Carlo Chatrian, künstlerischer Leiter, und Mariette Riesenbeek, der Geschäftsführerin. Und das neue Leitungsteam muss sich schon im Krisenmanagement üben. Erstmal gab es neue Erkenntnisse über die NS-Vergangenheit von Berlinale Gründungsdirektor Alfred Bauer. Der nach ihm benannte Silberne Bär wird in diesem Jahr nicht vergeben und das Institut für Zeitgeschichte wird den Fall erforschen. Und dann wurde Jurypräsident Jeremy Irons mit seiner Vergangenheit konfrontiert, genau gesagt mit reaktionären Aussagen zu Abtreibung, Homo-Ehe und sexuellem Missbrauch. Unruhige See, also beim Auslaufen. Carlo Chatrian verteidigte seinen Jurypräsidenten, denn der habe seine Aussagen längst zurückgenommen. Heute Vormittag konnte Irons sich nun selbst äußern. Da trat die Jury zum ersten Mal vor die Presse. Maya Elmreich ist für uns in Berlin. Hat sich denn Frau Elmreich Jeremy Irons zu den Vorwürfen geäußert?
Ja, das hat er sofort, und zwar proaktiv, also noch bevor die eigentliche Pressekonferenz begonnen hatte, hat er sich zu Wort gemeldet und er verlas eine sehr wohlüberlegte, klug formulierte Erklärung, bezog sich darin auf die 3 großen Themen, bei denen ihm ja eine sehr konservative, chauvinistische Haltung vorgeworfen wird. Sexuelle Gewalt gegen Frauen, Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe. Und er sagte, er wolle kein Störfaktor für die Berlinale sein, bezog also eindeutig Stellung, verurteilte sexuelle Gewalt, lobte die Homo-Ehe und sprach sich für das Recht auf Abtreibung aus. Und er sprach ja ganz der Schauspieler in einem geradezu Shakespeare-adäquaten Ton.
These 3 human rights are, I believe, essential steps towards a civilized and humane society for which we should all continue to strive.
Ja, also das Recht auf körperliche Unversehrtheit, auf Abtreibung und auf die Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern. Er nannte sie Menschenrechte und wichtige Etappen auf dem Weg zu einer zivilisierten Gesellschaft, für die wir uns ja alle weiterhin einsetzen sollten. Tja, Jeremy Irons wollte also diese Causa beenden und bat darum, die früheren Statements von ihm ruhen zu lassen. Und das war insgesamt doch irgendwie ein imposanter Auftritt. Man konnte sozusagen zusehen, wie der Saulus zum Paulus wird. Und ich finde, das war aber auch in einer gewissen Weise die einzig richtige Art und Weise, da die Sache anzugehen, gleich am Anfang alles zu sagen. Die Presse gab sich auch damit zufrieden, keine Fragen wurden mehr gestellt. Und diese volle Kraft-Voraus-Taktik, die ging auf, hat mal gezeigt wieder, dass das Berlinale Leitungsteam, das ja ganz sicher mit einbezogen war in diese Sache, ja gezeigt hat, dass es diplomatisches Krisenmanagement durchaus beherrscht.
Erste Bewährungsproben bestanden. Es gab nicht nur Vergangenheitsbewältigung in Berlin, sondern auch Zukunftsinitiativen. Eine solche wurde gestern Nachmittag im Kanzleramt unterzeichnet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte geladen und hat gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Film- und Fernsehbranche eine Erklärung für nachhaltige Filmproduktion unterzeichnet. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang?
Es geht in erster Linie um ökologische Nachhaltigkeit. Ökonomische und sozial verantwortliches Handeln wurden zwar auch erwähnt, aber in erster Linie geht es also um Klimaschutz und Umweltschutz, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten. Also ganz konkret Ökostrom statt Dieselgeneratoren beim Drehen. Wenig Flugreisen, Verpflegung während des Drehs ohne Einwegbecher, möglichst regionale Produkte, im Idealfall vegetarisches oder sogar veganes Essen. Und es endet bei der Maske, die also darauf achten soll, dass keine Kosmetik mit Mikroplastik verwendet wird. Also alle Produktionsschritte eines Projektes von der Planung über den Dreh auch bis zur Post-Production und weiteren Verwertung sollen damit einbezogen werden. Und ganz unterschiedliche Partner waren damit im Spiel. Öffentlich-rechtliche Sender, private Sender, Filmförderungsanstalten, Filmproduktionsgesellschaften, die Filmwirtschaft und eben auch die Berlinale, die sich ja noch unter Dieter Koslick seit langem schon stark gemacht hat für Nachhaltigkeit, auch hier während des Festivalbetriebes.
Na, sicher eine gute Richtung, aber auch eine gute Initiative, das muss man ja vielleicht gar nicht so festschreiben, da kann ja jeder mal selber drüber nachdenken.
Ja, im Grunde schon. Man muss auch sagen, das ist gar keine ganz neue Initiative. Es gibt da schon in den einzelnen Gewerken viel Engagement. Es gibt ein Gütesiegel, zum Beispiel den grünen Drehpass. Und bemerkenswert ist in diesem Fall allerdings, dass es so ganz unterschiedliche Spieler sind, die beteiligt sind, eigentlich ja Konkurrenten, die hier sich gemeinsam zusammengesetzt haben und da ihre Unterschrift geleistet haben. Man muss aber auch sagen, und jetzt fließt ein bisschen Wasser in den Wein, dass das noch keine strengen Verbindlichkeiten sind, also noch sehr vage formuliert. Alles. Handfestes hat dann die Kulturstaatsministerin geliefert, die also zumindest mal in Aussicht gestellt hat, ein Zertifikat, das es geben soll. Nachhaltigkeitskriterien sollen aufgenommen werden in die Förderrichtlinien der deutschen Filmförderung, auch ins erneuerte Filmförderungsgesetz. Also das alles ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Bisher ging das nicht über die Stufe des Lippenbekenntnisses hinaus. Nachhaltigkeit ist natürlich gut fürs Image. Dafür wurde gestern einiges getan und jetzt gilt es also mal Ausschau zu halten nach dem Handel und den wirklichen Taten.
Heute Abend sind die Bären dann los in Berlin. Der rote Teppich ist wahrscheinlich schon ausgerollt für die erste Berlinale unter neuer Leitung. Was erwarten Sie denn von der 70. Ausgabe, Frau Elmreich?
Ich warte im Großen und Ganzen, dass es ein formell gesehen weiterhin die klassische Berlinale ist, mit vielen Filmen, ne, dem großen Wettbewerb und auch mit dem obligatorischen schlechten Berliner Februarwetter. Aber es gibt zusätzlich einen neuen Wettbewerb, Encounters heißt der, für experimentelle Filme. Und es gibt einen super, zumindest von der Papierform her, einen super großen Wettbewerb. Der ausgewiesene Filmhistoriker und Filmkritiker Carlo Chatrian hat viel Autorenkino zusammengetragen. Somit dürfen wir gespannt sein, was es dort alles zu sehen gibt.
Vielen Dank, Maja Elmreich aus Berlin, wo heute Abend die 70. Berlinale eröffnet wird unter neuer Leitung. Wir haben es gesagt. Nicht weit entfernt in Potsdam zeigt das Museum Barberini den französischen Maler Claude Monet. Seine späten Seerosenbilder aus dem Garten in Giverny, die sind ja nicht nur Ikonen der impressionistischen Malerei, sondern auch Seelenstreichler in Wartezimmern von Zahnarztpraxen auf Postkarten und Geschenkpapier. Eine kleine Sensation also, dass von diesen vielgeliebten Bildern Monets nun mehr als 100 in Deutschland zu sehen sind. Und zwar nicht in einem staatlichen Museum, sondern in einem privaten. Das Museum Barberini im gleichnamigen rekonstruierten Palais beherbergt, gehört dem SAP-Mitbegründer Hasso Plattner, selbst ein begeisterter Sammler. Für uns war Carsten Probst bei der Präsentation der Ausstellung. Herr Probst, das scheint doch so, als gehe es bei der Ausstellung gleichermaßen um Monet wie um Plattner, denn das Haus, so hat der Mäzen gerade gesagt, solle künftig vergleichbar sein mit Institutionen wie der Fondation Bayerler in Basel, dem Frankfurter Städel oder gar dem Musée d'Orsay in Paris. Das sind mal Hausnummern. Ist das realistisch?
Ja, also zumindest, Herr Biesler, wird jetzt mal eine Vision erkennbar, die Hasso Plattner nicht nur für das Barberini, sondern man kann sagen, vielleicht für sein ganzes Engagement in Potsdam vorschwebt. Er möchte seine Sammlung nämlich nun diesem Haus überlassen, dem Museum Barberini. Vor 3 Jahren bei der Eröffnung dieses Museums hatte Plattner zunächst gemachte Zusagen, dass das Haus diese Sammlung beherbergen sollte, eigentlich noch zurückgezogen. Dafür war der Grund das Kulturgüterschutzgesetz, das die Bundesregierung verabschiedet hatte. Und ja, damals hatte man sich eigentlich schon in Potsdam erhofft, ein Sammlungsmuseum zu bekommen. Jetzt war es erstmal eine schnöde Wechselausstellungshalle sozusagen, die eigentlich nur Leihgaben zeigte, sehr zum Leidwesen also der Stadt. Nun aber scheint es eben doch soweit zu sein, die Sammlung impressionistischer frühmoderner Malerei soll eben dauerhaft hier in Potsdam Einzug halten. Einschließlich, das muss man hinzufügen, der jüngsten Neuerwerbung von Monets 3 Heuhaufen im Abendlicht, also eines berühmtesten Motive des Malers, das die Plattner Stiftung vor kurzem für sage und schreibe 111 Millionen Dollar bei einer Auktion gekauft hat. Aber nicht nur das, Herr Biesler, inzwischen sind die Arbeiten am ehemaligen Restaurant Minsk in Potsdam fortgeschritten. Auch da will Plattner einen Museumsstandort sehen mit seiner Sammlung von Kunst aus der DDR. 2 weitere Standorte werden weitere Teile seiner Sammlung aufnehmen und er will sich auch weiter bei der Wiederherstellung des historischen Stadtbildes engagieren. Also wenn man historische Vergleiche möchte, könnte man sagen, Plattner bekommt als Mäzen für Potsdam langsam so eine ähnliche historische Bedeutung, wie sie einst etwa ein Oskar Reinhardt für Winterthur hatte.
Auch die Ausstellung, die jetzt eröffnet wird, die prangt mit Superlativen. Es gibt Highlights wie die Seerosen, habe ich schon erwähnt. Aber es gibt auch sein allererstes und sein allerletztes Bild zum Beispiel. Das weiß man ja, ist in solchen Ausstellungen immer besonders beliebt, solche Superlative. Wie ist denn die Ausstellung überhaupt aufgebaut?
Ja, nach den Kuratoren ist es wohl die erste Ausstellung, deren Konzept sich also nach den Inspirationen gliedert, die Monet aus bestimmten Orten und Landschaften gezogen hat und erstreckt sich eben mit über 100 Gemälden über 3 Stockwerke. Man kann gewissermaßen mit Monets Blick von Ort zu Ort reisen, also von der Normandie mit dem Blick über Wiesen von Rouelle bei Lavre, den er 1858 als 18-Jährige gemalt hat. Das gilt also als dieses erste Bild von Monet, als er noch keinerlei formale Ausbildung als Künstler hatte. Es geht weiter über Fontainebleau, Argenteuil, die Seine-Landschaften Paris bis zu den Landschaften in Holland, am Mittelmeer, in Venedig, dann London, schließlich eben zu diesem legendären Garten von Giverny, wo er auch sein letztes Bild gemalt hat. Es ist also so, dass sie immer wieder relativ viele Motive direkt nebeneinander hängen finden, weil sich Monet ja mit der Zeit angewöhnt hat, in Serien zu malen. Und da finden sie eben aber auch echte Perlen, zum Beispiel diese Nebelbilder. Nicht nur die aus London, sondern zum Beispiel Ein Morgen an der Seine, einer Serie aus 18 Kompositionen. Das ist schon fast Weiß-auf-Weiß-Malerei. Und natürlich sind so weitere große Highlights zu sehen. Sicher eines der Bilder in dieser Ausstellung vom Pariser Gare Saint-Lazare aus der National Gallery in London. Also Augenlust wird hier reichlich bedient.
Das klingt in jedem Fall nach einem interessanten Ausstellungsbesuch, der da vielleicht bevorsteht. Die Ausstellung heißt Monet Orte. Und es geht offensichtlich genau darum, wie Monet diese Orte abgebildet hat, getroffen hat, wie realistisch er war. Wie realistisch, würden Sie denn sagen, war er? Also der Nebel war offenbar sehr realistisch.
Ja, also die Ausstellung legt auch sehr großen Wert sozusagen auf diese Authentizität. Also von der Beschriftung neben den einzelnen Bildern bis hin zum Katalog, wo man also auch Fotos sehen kann, welche Orte wie heute aussehen und wie Monet es sozusagen noch gut getroffen hat. Aber, Herr Bieser, daran besteht auch gerade die große Gefahr eines Missverständnisses, das durch solche Vergleiche immer wieder bedient wird. Authentizität bedeutete für Monet ja gerade nicht, dass Malerei der Fotografie sich annähert, sondern sie bedeutet, dass quasi die Malerei sich als künstlerisches Medium behauptet, die Zuständigkeit des Künstlers und seiner Subjektivität für die Darstellung der Realität. Und Monets Realismus ist in diesem Sinne ja sozusagen eher ein Idealismus, eine künstlerische Rettung der Subjektivität sozusagen, sowohl des Künstlers als auch des Betrachters. Gerade das macht ja seinen historischen Rang aus und auch seinen Erfolg.
Vielleicht doch nicht ganz richtig verstanden in der Ausstellung zunächst mal. Monet Orte heißt die Ausstellung im Museum Barberini. Übermorgen wird sie eröffnet und dann ist sie zu sehen bis Ende Mai. Man darf hoffen, dass das Museum gut gesichert ist, denn Diebstähle wie aus dem Bode-Museum oder dem Grünen Gewölbe, die zeigen, das ist nicht immer so. Im Fall des spektakulären Einbruchs in das Bode-Museum vor 3 Jahren wurden heute Urteile gesprochen gegen 3 Angeklagte. Das Gericht hielt es für bewiesen, dass sie eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze von mehr als 1,5 Meter Durchmesser aus dem Museum gestohlen haben oder dabei geholfen. Der Wert? Rund 3,75 Millionen Euro. Tobias Timm hat für die Wochenzeitschrift Die Zeit die Verhandlung verfolgt. 42 Tage hat sie gedauert. Und dass es so viele Tage waren am Gericht, das hat auch damit zu tun, dass es schwer war, die Tat nachzuweisen. Ich habe Tobias Timm gefragt, ob die Urteile von heute aufgrund von Beweisen oder von Indizien erfolgten.
Ja, das sind Indizien. Die Verteidiger der Angeklagten hatten sie als Scheinindizien bezeichnet, aber das Gericht hat sie jetzt als Beweise gewertet. Es wurden Goldspuren gefunden, zum Beispiel Goldspäne bei Mitgliedern einer Familie, die schon durch Straftaten aufgefallen war, diese Familie. Und diese Goldspäne, das hat ein Gutachter, ein Goldspezialist festgestellt, die kamen von dieser Goldmünze aus dem Bode-Museum. Das war eindeutig.
Und das ist die Grundlage für die Urteile jetzt gewesen. Denn viel anderes Material hatte man ja nicht. Die Videoüberwachung ist auch mit hinzugenommen worden, aber ganz sicher konnte man sich aufgrund der Bilder nicht sein.
Nein, genau, da gab es ein neues Gutachten eines Experten für Videoforensik. Der hatte versucht, mit Programmen, die man normalerweise für das Programmieren von Spielen benutzt, nachzuweisen, dass diese Männer, die angeklagt waren, auch auf dem Video, was auf einem S-Bahnhof gemacht wurde, zu sehen sind. Aber dieses Gutachten wurde dann von der Richterin als noch nicht ganz ausgereift, also diese Methode bezeichnet, und das hat nicht funktioniert. Es reichten aber aus, die restlichen Spuren, die gefunden wurden, also da waren DNA-Spuren an einem Seil oder an einem Keil, mit dem eine Tür im Museum verkeilt worden war. Und dann gab es eben diese Goldspuren, die sich in Autos, an der Kleidung dieser Angeklagten fand.
Was hat man denn im Verlauf des Prozesses überhaupt herausgefunden über den Tathergang?
Die Vorsitzende Richterin schilderte heute nochmal den Tathergang. Was neu war während des Prozesses, war, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Museum doch etwas lasch waren. Da wurde nochmal bestätigt, dass quasi das Eigengewicht der Münze als Wegtragsperre dienen sollte. Deswegen war die Vitrine dieser riesigen Goldmünze nicht alarmgesichert. Und das hat nicht ausgereicht. Die Münze würde trotzdem weggetragen.
Es war ein kleines Fensterchen, durch das diese Münze dann offensichtlich herausgeschafft wurde. Sie haben es gerade gesagt, Goldanhaftungen hat man gefunden, aber man hat die Münze nicht gefunden. Ist irgendwas über den Verbleib dieser ja insgesamt 100 Kilogramm Gold bekannt?
Nein, also bis auf diese winzigen Spuren, die an Schuhsohlen der Angeklagten oder an der Kleidung gefunden wurde, bis auf diese winzigen Spuren ist der Verbleib nicht bekannt. Man geht nur eben davon aus, dass sie zerteilt worden ist, die Münze, denn es wurde eben auch Späne gefunden. Und Späne, die kann man nur finden, wenn ein Trennschleifer an die Münze angesetzt wurde oder eine Säge und sie wahrscheinlich zu kleinen Stücken weiterverarbeitet wurde, um sie dann so zu verkaufen.
Drei Urteile gab es, wie gesagt, drei Verurteilungen, einen Freispruch. Wie hoch fiel das aus, die Strafe?
Die zwei, die als Einbrecher verurteilt wurden, wurden zu 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt, Jugendstrafe. Und der Tippgeber, der als Aufpasser im Museum gearbeitet hatte und den Tätern den Weg gewiesen hatte, der wurde zu 3 Jahren und 4 Monaten verurteilt. Die Anwälte der Verurteilten kündigten auch sofort Revision an. Die Angeklagten hatten immer ihre Unschuld beteuert bzw. gar nichts gesagt.
Tobias Timm über die Urteile im Fall des Diebstahls der Maple Leaf Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum. Der Angriff von Hanau mit 9 Toten beschäftigt uns alle heute und macht uns traurig. Bei dem, was im Augenblick bekannt ist zur Motivation des mutmaßlichen Täters, spielen da Verschwörungstheorien eine Rolle, aber auch Rassismus. Der Täter fühlte sich offenbar bedroht von geheimen Regierungsorganisationen, gegen die er glaubte, sich wehren zu müssen. Wir wissen noch nicht sehr viel, aber das Ringen um die Vorherrschaft bei der Deutung hat bereits begonnen. Kritik wird geübt an der Formulierung Einzeltäter. Es werden Verbindungen zur AfD hergestellt, auf die sich der Täter aber nicht bezieht. Es ist, wie gesagt, noch sehr früh, die Dinge zu beurteilen, aber wir versuchen natürlich zu verstehen. Es scheint Parallelen zu geben zum Täter in Halle, der eine Synagoge angegriffen hat und 2 Menschen getötet. Auch er hing Verschwörungstheorien an. Tanjef Schulz ist Medienwissenschaftler an der Universität Mainz. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, ob die zugespitzten, aggressiven Diskurse möglicherweise Einfluss auf solche Menschen haben. Fördern sie die Radikalisierung?
Da immer schwer, ganz direkte Kausalitäten festzustellen, aber natürlich agieren solche Täter nicht im luftleeren Raum. Sie haben Referenzpunkte, sie haben Vorbilder und sie bedienen sich natürlich auch im allgemeinen Diskurs. Und der ist zurzeit sehr stark geprägt, wie Sie das jetzt ja auch in der Frage andeuten, von so einer gewissen Verrohung auch von bestimmten Themen, die immer wieder auftauchen, die vielleicht aber irreführend sind, beispielsweise von der Idee, dass wir hier in Deutschland kurz vorm Kollaps stehen, wegen der Migranten und sowas. Also das heißt, da können das natürlich solche Täter sich greifen und dann selbst ermächtigen.
Wir können ja beobachten, wie die Glaubwürdigkeit von Institutionen verstärkt in Frage gestellt wird. Das ist ja auch gut so, muss man sagen. Wir müssen sicher kritisch sein im Umgang mit Informationen. Aber es hat nicht immer den Anschein, dass dieser Gedanke tatsächlich die Motivation für die Kritik ist. Wissenschaften werden diskreditiert, die Medien, was insgesamt unter Umständen auch zu einer Stimmung führt, die vielleicht das Gefühl entstehen lässt, es gibt überhaupt niemanden mehr, der die Wahrheit sagt und was gerade für Menschen, die selbst verunsichert sind, ein großes Problem darstellt.
Ja, das ist, ich nenne das teilweise wirklich auch einen epistemischen Terrorismus. Das klingt jetzt kompliziert, aber das heißt, wir haben den realen Terrorismus mit solchen Anschlägen, solchen schlimmen Taten wie jetzt in Hanau. Wir haben aber auch so etwas wie epistemischen Terrorismus, also einen, der sich auf das Erkennen bezieht. Das meint epistemisch. Darauf, was überhaupt die Grundlagen des Wissens sind in einer Gesellschaft. Und da gibt es Akteure, die teilweise wieder besseres Wissen, teilweise wahrscheinlich, weil sie selbst verblendet sind, an den Grundlagen unserer Wissensgesellschaft eigentlich rumzerren und die das in Frage stellen so grundsätzlich und die einfach überall Zweifel sehen, die Unsinn verbreiten und so fort. Das kennen wir alles aus den vergangenen Diskussionen, auch leider über ja von oben kommenden Verschwörungsideen bis hin zur Administration von Trump.
Es ist noch ein sehr früher Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, was das möglicherweise für unsere Diskurskultur bedeutet, ob wir sie verändern sollten oder möglicherweise auch verändern müssten. Was gäbe es überhaupt für Ansätze?
Ja, ich bin da auch teilweise ein bisschen ratlos. Das ist natürlich schlimm zuzugeben, aber ich glaube, manchmal muss man das zugeben. Also ich sehe das so, wir haben gerade bei den Populisten und Extremisten sehr viel Emotionen im Spiel, gerade auch was das Internet angeht und Social Media. Das scheint sich so hoch zu schaukeln. Manchmal führt das dann sogar auch zur Tat jenseits des Internets. Und man könnte jetzt sagen, und dafür habe ich eigentlich viel Sympathie, man muss eigentlich aus solchen Sachen die Emotionen rausziehen und eben zu so einer ganz größeren Sachlichkeit kommen. Man darf auch weniger überspitzen und im Moment läuft aber vieles in die Richtung, dass gerade auch die politischen Strategen auch in den etablierten anderen Parteien doch oft mit sehr viel Emotion nachgießen. Und die Frage ist, tut es dem Diskurs gut oder schlecht? Und man könnte jetzt auch sagen, wenn man das alles versachlichen will, dann überlässt man diesen emotionalen Raum noch mehr den Populisten und Extremisten und macht die Sache vielleicht nur schlimmer. Also es ist gar nicht so einfach. Das ist so ähnlich wie diese Diskussion, die wir auch schon seit Monaten oder schon Jahren führen. Soll man bestimmte Dinge ganz verschweigen und ignorieren? Ab welchem Zeitpunkt kann man es nicht mehr ignorieren? Wann macht man die Dinge nur größer? Also ich glaube, in vielen Fällen ist da so der ganz klare Königsweg noch nicht gefunden.
Schwierige Lage. Der Medienwissenschaftler Tanjef Schulz hat mit uns nachgedacht über Diskurskultur und Aggressivität. Die Kulturnachrichten mit Katrin Weller.
Der türkische Kulturmäzen und Intellektuelle Osman Kavala ist am vergangenen Dienstag im sogenannten Gezi-Prozess freigesprochen worden. Doch Kavala wurde sofort nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder festgenommen. Gestern ordnete ein Richter dann wieder Untersuchungshaft gegen Kavala an. Diese erneute Inhaftierung löste große Empörung aus. Unter anderem verurteilte die Europäische Union die erneute Festnahme scharf. Die Schriftstellerin Asli Erdogan, die mit Osman Kavala schon zusammengearbeitet hat, sagte heute in Deutschlandfunk Kultur zu diesem Fall:
Von Anfang an war es so, dass sein Fall so gelagert war wie meiner. Es war komplett unlogisch. Es fehlten den Anklagepunkten jegliche Basis. Wir sind beide wirklich Opfer in einer Hexenjagd, wo ein Beispiel statuiert werden soll, ein Exempel für die Gesellschaft, um zu zeigen, so benehmt euch mal lieber nicht. Ich sehe keinen Paradigmenwechsel in der Politik in der Türkei. Auch wenn ich jetzt freigesprochen worden bin, so kann das doch immer wieder ins Gegenteil verkehrt werden. Das Justizsystem ist unberechenbar. Wenn sich die Befehle ändern, ändert sich auch Justiz. Und solange dieses System nicht ein bisschen unabhängiger wird, dann wird es auch keine wirklichen Veränderungen geben. Vielleicht geht auch mein Fall demnächst an eine höhere Instanz, das weiß man nicht. Und wie unsere beiden Fälle gibt es 100.000 andere. Und wenn dann einer freigesprochen wird oder temporär befreit wird, denn ich weiß ja auch nicht, ob das für immer ist, dann hat das nicht wirklich etwas zu bedeuten. Also ich weiß auch selbst nicht, ob sie mit mir wirklich fertig sind.
I don't believe they have their game with me is finished. Unfortunately not. I can't believe that. I know them.
Das sagte die Schriftstellerin Asli Erdogan in Deutschlandfunk Kultur. Sie selbst hat wegen Terrorvorwürfen 130 Tage in der Türkei in Untersuchungshaft verbracht, bevor sie schließlich freigelassen wurde. Seit knapp 3 Jahren lebt sie in Deutschland im Exil. Vergangene Woche hat ein türkisches Gericht sie von allen Vorwürfen freigesprochen. Der Streit um Parthenon-Friesteile dauert nun schon Jahrzehnte an. Athen beharrt auf der Rückgabe der Skulpturen aus London. Durch den Brexit könnte vielleicht neue Bewegung in die Debatte kommen. Denn bei den Verhandlungen um ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien wird es möglicherweise auch um Kunstwerke gehen, genauer gesagt um widerrechtlich entfernte kulturelle Objekte, die an ihre Ursprungsländer zurückzugeben sind. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wurde diese Klausel auf Betreiben von Griechenland in den Verhandlungsentwurf der EU aufgenommen unterstützt von Italien und Zypern. Griechenland fordert die Rückgabe antiker Marmorelemente, die seit 1816 im Besitz des British Museums sind. Laut dem Zeitungsbericht bekräftigte der Direktor des Museums, der Kunsthistoriker Hartwig Fischer, in der BBC die offizielle britische Position, nämlich dass Griechenland keine Ansprüche geltend machen könnte. Die Werke seien damals mit ausdrücklicher Erlaubnis ausgeführt worden.
Die Kulturnachrichten mit Katrin Weller. Dankeschön. Die Taten in Hanau und die Reaktionen darauf sind gleich Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören bei Kultur heute, sagt Jörg Biesler.